Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, und wir machen es gleich mal ein bisschen feierlich. Das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier. Heute Abend wird es beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests in Wien erklingen und alle ESC-Fans in Hochstimmung versetzen. Ein Song Contest, der weit weniger bekannt ist, der findet fast zeitgleich in Stuttgart statt. Die Eurovision 2026, nämlich mit 1200 Jugendlichen aus 60 jüdischen Jugendzentren und jüdischen Gemeinden. Ist das streng bewachte Event nicht nur der größte der jüdischen Gemeinden Deutschlands, sondern sogar ganz Europas? In gut einer halben Stunde Thema hier bei uns im Kompressor. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Diskussion um Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest ist inzwischen eine der größten politischen Kontroversen in der Geschichte des Wettbewerbs. 5 Länder, darunter Spanien und die Niederlande, haben ihre Teilnahme am diesjährigen ESC bereits abgesagt. Und inmitten dieser anhaltenden politischen Spannungen entsendet Israel den 28-jährigen Sänger Noam Betan nach Wien. Sein Beitrag Michelle steht im Zentrum eines hochgradig gesicherten Auftritts. Während Betan betont, primär für die Musik vor Ort zu sein, hat er Berichten zufolge unter extremen Bedingungen geprobt, sogar mit einem Team, das ihn simuliert ausgebuht hat, um ihn auf mögliche Proteste in der Halle vorzubereiten. Aus Tel Aviv hören wir unseren Korrespondenten Julio Segador mit Einzelheiten zu dem Kandidaten aus Israel.
Melancholisch, obsessiv, sehnsüchtig. Das ist Michelle, Israels Song für den European Song Contest. Noam Betan singt das Lied, das sich mit einer toxischen Liebe und dem Prozess des Loslassens beschäftigt. Die Megashow in Wien ist der erste große internationale Auftritt für den 28-jährigen Israeli.
The main message in the song is to learn to choose yourself.
Die Hauptaussage des Liedes ist zu lernen, auf sich zu achten, auch wenn man viel Liebe empfindet und auch wenn die Trennung sehr schmerzhaft ist. Man muss für sich Entscheidungen treffen und zu diesen stehen. Nur so kann man mit sich selbst im Reinen sein.
Love yourself and you're good with yourself.
Noam Betan singt den Song Michelle auf Hebräisch, Englisch und Französisch, der Sprache seiner Eltern, die einst von Frankreich nach Israel auswanderten.
One of my dreams is also to get to France, you know, and making music in France.
Einer meiner Träume ist es, nach Frankreich zu gehen und dort Musik zu machen, ganz auf Französisch. Ich war nicht zu 100% Israeli, aber auch nicht zu 100% Franzose. Ich war immer hin und her gerissen. Noam Betan gilt in Israel als Sonny Boy. Immer gut drauf, immer mit einem Lächeln im Gesicht. So hat ihn auch Tal Dorot kennengelernt. Er ist der Vizechef vom offiziellen israelischen ESC-Fanclub. Der Sänger war kurz vor seiner Abreise nach Wien noch zu Besuch beim Fanclub und begeisterte alle. Er ist sehr bescheiden und bodenständig, kam sogar selbst zu dem Fanclub-Treffen. Er war sehr nett und geduldig, aber er ist auch äußerst charismatisch. Er sprach mit den Fans über seine Überzeugung, dass man sich nicht davon abhalten lassen darf, seine Träume zu leben. Noam Betan lebt mit Michelle seinen Traum. Auch wenn sein Auftritt nach den Kontroversen um Israels Teilnahme einer Hochsicherheitsveranstaltung gleicht, Noam Betan wird von Sicherheitskräften vom israelischen Geheimdienst und von österreichischen Eliteeinheiten der Polizei beschützt. Er fühle sich sehr sicher mit diesem fantastischen Sicherheitsteam, erklärte der Sänger. Vom israelischen ESC-Fanclub sind am Wochenende Mai, Tamir und Dor nach Wien gereist. Sie fühlen sich sicher und Mai ist aufgeregt.
We're so excited.
Auch Tamir. Alles ist vorbereitet, sagt er. Sie haben ihre Kostüme im Outfit der israelischen Nationalflagge. Hoffentlich qualifiziert sich Israel fürs Finale. Mein Tor, alle drei drücken Noam, Betan die Daumen.
And vote for Israel.
Yes! Michelle!
Michelle! Michelle! Michelle! Michelle!
Heute beginnen im südfranzösischen Cannes die 79. Filmfestspiele. Und uns erreichen Bilder vom roten Teppich, von den Stars, von schillernden Produktionen. Aber die wirklich großen Geschichten, die finden sich auch in Cannes oft in den kleinen, in den unabhängigen Filmen. Und einer dieser Filme ist Nafron, eine syrisch-deutsche Kurzfilmproduktion, die jetzt in Cannes im Wettbewerb der renommierten Semaine de la Critique läuft. Auch der Regisseur Daoud Al-Abdullah hat eine geradezu filmreife Biografie. Geboren 1994 in der syrischen Wüste, ist er bis heute eng verbunden mit der Beduinenkultur. Als Student hat er gegen das Assad-Regime protestiert und wurde deshalb 2014 inhaftiert. Er musste fliehen und kam schließlich nach Deutschland. Seit 2020 studiert Daoud Al-Abdullah an der HFF in München Regie. Und nach dem Sturz Assads im Jahr 2024 konnte er endlich in seine Heimat zurückkehren, wo er dann im Herbst 25 völlig unabhängig und ohne große Produktionsfirma im Rücken in den Trümmern von Damaskus diesen Kurzfilm Nafron gedreht hat. Über den Film dürfen wir kritisch erst nach der Weltpremiere sprechen, aber ich freue mich sehr, dass uns Daoud Al-Abdullah jetzt aus Cannes zugeschaltet ist, um über diesen Wahnsinnsweg bis dorthin mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen hier im Kompressor.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Abdullah, in der Region, in der Sie aufgewachsen sind, da gab es nicht mal Kinos. Und jetzt fahren Sie mit Ihrem eigenen Film nach Cannes. Wie surreal fühlt sich das an? Also dieser Clash zwischen der Wüste Ihrer Kindheit und dem roten Teppich an der Côte d'Azur.
Ja, das stimmt. Also ich bin im Osten Syriens geboren, bei einer Beduinenfamilie. Also bei uns gab es gar keine Kinos. Also meine erste Kinoerfahrung war eigentlich eher in Deutschland. Und es ist nicht nur das, es gab auch keine Museen auch. Und für mich ist schon große Bedeutung, dass diese Zusage gekommen ist, weil es alle wollen gerne hin.
Jetzt wurden Sie vor 12 Jahren ja sehr, sehr dramatisch auch vom Assad-Regime inhaftiert. Sie mussten fliehen. Nafron ist im Herbst 25 entstanden, also kurz nach dem Sturz Assads. Es ist Ihr erster Film, den Sie in Ihrer Heimat drehen konnten. Wie war dieser Moment als Regisseur, als ja, freier Mensch, in das Damaskus zurückzukehren, das sie einst ins Gefängnis geworfen hat?
Also für mich Nafron als Film bedeutet mir sehr, weil das ist der allererste Film, den ich überhaupt drehen durfte. Und das also in meinem Heimat und ohne großen Geheimdienstkontrolle oder so etwas. Für mich den Film, die Dreherlaubnis, hatte ich das in 20 Minuten bekommen für diesen Dreh. Für mich der Film, am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich nicht, als ich im Flughafen gelandet in Damaskus, ich hatte ein bisschen Panik, weil ich dachte, ist das wirklich echt? Bist du wahnsinnig? Du kehrst da zurück. Und ich war eigentlich gerade am Überlegen, wirklich in Panik, dass ich wirklich den Flug-Airlines zu fragen, ob ich das mit zurückfliegen darf. Bis ich die Flagge der Revolution da gesehen habe. Und das hat mich sehr, sehr beruhigt, dass ich das aussteigen konnte. Und der Beamte am Flughafen war wirklich sehr nett, dass wir diesen Angst weggenommen hat. Und natürlich in den Staaten, also Stadtteile in Damaskus zu laufen, wo es dieser Trümmern da ist, das ist schon ein komisches Gefühl. Aber das ist eigentlich, was wir in Syrien in vielen Städten, also es ist nicht Damaskus, sondern das ganze Land hat solchen Trümmern in Städte und wir sind eigentlich als Syrer und Syrerinnen, sie sind wir sind das unser Alltag dort. Und es gibt Leute, die zwischen diesen Trümmern da leben. Und ja, deswegen war es für mich wichtig, dass ich eigentlich etwas darüber erzähle. Ja.
Genau, und in Nafron begleiten wir ja so eine traumatisierte Frau durch die Schuttberge und durch die Gräberfelder von Damaskus. Stimmt es eigentlich, ich habe gelesen, dass Sie sich filmästhetisch von deutschen Trümmerfrauen und deutschen Trümmerfilmen der Nachkriegszeit haben inspirieren lassen. Ist das so?
Ja, ich habe Film in Deutschland studiert und ich habe die also Filmgeschichte über also den deutschen Film auch nach dem Kriegszeit und das hat mich sehr inspiriert und also dass der deutsche Trümmerfilm die Städte sind ein Charakter in dem Film und ich wollte gerne, dass Damaskus in Nafron auch ein Charakter da hat.
Genau. Wir dürfen eben leider noch nicht so viel verraten, aber vielleicht doch so viel. Ihre Hauptfigur scheint ja zu diesen Traumatisierten zu gehören, die nach dem Systemwechsel aus den Gefängnissen entlassen wurden und jetzt also ja in so ein völlig neues Syrien wirklich blinzeln. Auch Sie haben syrische Gefängnisse von innen kennenlernen müssen. Wie viel von Ihrer eigenen Erfahrung haben Sie denn dieser Figur Nafron eingeschrieben, ohne das jetzt auch vielleicht explizit auszusprechen?
Für mich Nafron die Figur, ob es jemand raus vom Gefängnis gekommen ist oder nicht, für mich die Figur trägt viel von jeder Syrer und Syrerin, die eigentlich aufgewacht haben nach dem Sturz von Assads Regime. Und diese Frage, wer wir sind nach mehr als 60 Jahre Al-Baath-Partei und Assads Regime, wer wir waren davor und was hat mit uns die Propaganda von Assad gemacht und diese Unterdrückung, dass wir eigentlich viel von unserer Identität verloren haben. Und wohin ist mit uns? Und ob wir die Kurve kriegen, dass wir eigentlich so ist, unsere richtige Identität und lassen wir einfach uns befreien von dieser ganzen Propaganda, was Assad uns immer in seinen Medien oder in den Büchern erzählt hat.
Ja, jetzt ist dieser Film ja abseits der großen Strukturen entstanden, komplett unabhängig. Wie genau muss man sich denn so einen Filmdreh in einer Stadt vorstellen, in der gerade so eine Diktatur zusammengebrochen ist? Also wie organisiert man da überhaupt ein Filmset? Ich stelle mir das also ja nach gerade unmöglich vor, da mitten riesiger Aufräumarbeiten zwischen schwerem Gerät und wahrscheinlich auch zwischen Menschen, die erstmal wirklich ganz andere Sorgen haben, oder? Wie war das?
Das stimmt tatsächlich. Also Damaskus erstmal hat keine Filmlandschaft. Also Syrien allgemein hat keine Filmlandschaft leider. Wir arbeiten daran als syrische Filmemacher und Macherin. Also für uns war, also für mich, also besonders war es wichtig, dass das also meine Heimat in dieser Zeitphase begleite. Und das hat mir geholfen, dass wir wirklich mit kleinem Team gearbeitet haben. Also wir haben eigentlich eher dokumentarisch gearbeitet mit sehr kleiner Kamera und wir haben auch gar kein großes Set. Wir waren eigentlich wirklich zu fünft mit dem Cast auch. Also wir waren zu fünft mit dem Cast und keiner hat wirklich Interesse an, was wir da tun von den Leuten, die dort waren, weil die hatten eigentlich ihre eigenen Probleme und wir waren eigentlich ihr zu klein sind, dass ja eigentlich die Leute nicht so wussten, was wir wirklich da tun. Also es war kein großes Set, wo es wirklich große Kamera oder große Lichttechnik und so etwas, weil das wollte ich nicht. Ich wollte gerne das dokumentieren, wie es ist und ohne, dass es irgendwie künstlerisches Licht gibt oder genau, dass ich eigentlich eher in diese Zeitdokument über das Land entsteht.
Ja. Daoud Al-Abdullah, Sie pendeln jetzt ja zwischen München und Damaskus. Sie schreiben fiktionale Stoffe, Sie machen aber auch Dokumentarfilme. Mit Ihrem Kurzfilm Walut sind Sie sogar schon ganz nah an der Oscar-Longlist entlang gekratzt. Zugleich fühlen Sie sich ja stark nach wie vor mit der Beduinenkultur verbunden. Was würden Sie sagen, wo liegt für Sie die Zukunft Ihres filmischen Erzählens, also eher im internationalen Arthouse-Kino oder auch vielleicht doch eher darin, ein neues syrisches Kino von Grund auf mit aufzubauen?
Ich glaube, ich würde gerne die Brücke sein zwischen der arabischen Welt und der westlichen Welt. Von Geschichten würde ich gerne die Brücke sein zwischen dem Nahosten und dem Westen, dass wir einen anderen Blick über die Region haben, was es eigentlich viel öfter leider in den Vergangenheiten eigentlich klischeehafte Figuren gekommen, und genau das will ich nicht, dass das passiert.
Daoud Al-Abdullah, wir drücken von hier aus alle Daumen für die Weltpremiere von Nafron am 19. Mai während der Semaine de la Critique in Cannes. Ihnen ein ganz, ganz schönes Festival und ja, danke für Ihre Arbeit und Ihre Geschichte.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Ben Ebeling.
Am Abend starten in Cannes die 79. internationalen Filmfestspiele. Bis zum 23. Mai gehen insgesamt 22 Filme ins Rennen um die Goldene Palme, darunter auch die Literaturverfilmung Heimsuchung von Volker Schlöndorff. Der Regisseur hatte in der Vergangenheit Kritik an dem Festival geübt, inzwischen sieht er es positiver.
Ist wieder viel besser geworden. Die Direktion hat ja also ganz stur gegen Streaming angesteuert, hat wirklich das Primat auf Film gesetzt, und das ist umgeschwungen. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass man sich mit Geld in Cannes einkaufen kann. Man sieht ja auch die Preisträger der letzten Jahre. Das ist wirklich knallharte Filmkunst.
Der Regisseur Volker Schlöndorff im Deutschlandfunk Kultur. Kulturstaatsminister Weimar hat einen Verkauf der europäischen Geschäfte der Videoplattform TikTok an europäische Eigentümer gefordert. TikTok sammle Daten in einem unvorstellbar großen Ausmaß und keiner wisse, was damit geschieht, begründet Weimar seinen Vorschlag bei einem Treffen der EU-Kulturminister in Brüssel. Die EU solle dabei dem Beispiel der USA folgen. Dort musste TikTok sein Geschäft auf Druck aus Washington auf ein Joint Venture mit einer US-Mehrheitsbeteiligung übertragen. Der Protest beim französischen Grasset-Verlag weitet sich aus. Bereits Mitte April hatten rund 200 französische Autorinnen und Autoren dem Verlagshaus den Rücken gekehrt. Nun kündigten auch ausländische Schriftsteller an, dass sie den Traditionsverlag verlassen wollen. Darunter sind die koreanische Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, die Schottin Ellie Smith und der deutsche Autor Uwe Wittstock. Grund ist die Einflussnahme des neuen rechtsnationalen Eigentümers Vincent Bolloré. Die Proteste hatten begonnen, als Bolloré den langjährigen Verleger Olivier Norat entlassen hatte. Julia Borutta.
Bolloré, der als ehemaliger Industrieller mittlerweile ein ganzes Medienimperium aus zahlreichen Zeitungen, TV- und Radiostationen, Bahnhofsbuchhandlungen und Verlagen errichtet hat, wehrte sich in einem Interview. In seiner Sonntagszeitung Journal du Dimanche bezeichnete er die erste Protestwelle als Lärm einer kleinen Kaste, die sich über alles und jeden erhaben wähnt, und versicherte, dass Grasset trotz des Weggangs der Autorinnen und Autoren weitermachen werde.
Wer öfter singt, in Konzerte, Ausstellungen oder ins Theater geht, bleibt länger jung. Das geht aus einer Studie des University College London hervor. Über das Ergebnis berichtet die britische Zeitung The Guardian. Demnach soll die Wirkung von Kultur auf den Alterungsprozess noch besser sein als beim Sport. Während sich Sportler biologisch nur um 6 Monate verjüngten, schafften kulturell aktive Menschen ein ganzes Jahr. Einer der leitenden Autoren der Studie erklärte, dass kulturelle Aktivitäten Stress abbauen, Entzündungen hemmen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten senken. Für die Studie wurden über 3000 Menschen befragt und untersucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo nochmal. Wir sprechen gleich über einen großen und sehr wichtigen Song Contest. Und nein, es geht diesmal nicht um den ESC, sondern um die Eurovision, Europas größten Gesangs- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche. Entsprechend akribisch bereiten sich Teilnehmerinnen wie Isabel auf diesen Wettkampf vor.
Du arbeitest 3 Monate, jeden Tag. Es ist in deinem Kopf und dann stehst du da.
Angst. Schaffst das. Lächeln, habt Spaß.
Oh, das ist ja so ein krasser Moment. Dann, wie ich stehe jetzt ohne uns einfach auf dieser Bühne vor so allen.
Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Ja. Ihr schafft das, ihr schafft das. Viel Spaß, Leute, viel Spaß, viel Spaß.
Holland Berlin.
Autorin Nele Dielenkamp hat junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleitet, die sich auf den Contest vorbereiten. Entstanden ist ihre große Radioreportage Juro Feeling 100 Dezibel Judentum. Die feiert hier bald Premiere im Radio und wir stellen sie Ihnen gleich vor. Beim Stichwort Song Contest, da haben viele dieser Tage natürlich sofort den großen Eurovision Song Contest im Kopf. Aber fast zeitgleich findet noch ein anderes, großes und auch hochprofessionelles musikalisches Event statt, die Jurovision. Aus ganz Deutschland kommen hier hunderte jüdische Jugendliche zusammen, um auf der Bühne mit aufwendigen Choreografien und Songs gegeneinander anzutreten. Diesmal in Stuttgart. Und die Feature-Autorin Nele Dehnenkamp, die hat für ihr neues Stück Juro Feeling Kinder und Jugendliche aus einem Berliner Jugendclub über mehrere Monate bei den Vorbereitungen und auf den letztjährigen Contest begleitet. Entstanden ist ein sehr berührendes Porträt über das Aufwachsen als jüdischer Teenager im heutigen Deutschland. Und Nele Dehlenkamp ist jetzt mein Gast im Kompressor. Toll, dass du da bist. Hallo, wir freuen uns sehr.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Nele, hol uns ganz kurz doch mal ab, was genau ist diese Jurovision? Also ist das so eine Art Eurovision Song Contest bloß in Jüdisch oder steckt da noch mehr dahinter?
Also einerseits kann man sagen, es ist ein bisschen wie ein ESC für jüdische Jugendliche, wo verschiedene Jugendzentren aus jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland gegeneinander antreten, in aufwendigen Choreografien und mit selbstgeschriebenen Texten, die sie wochenlang einstudiert haben. Andererseits ist die Jurovision aber auch eine Ferienfreizeit, ein Begegnungsort, wo jüdische Jugendliche zusammen Zeit verbringen, Schabbat feiern, sich über Alltagserfahrungen, vielleicht auch über Antisemitismus austauschen und einfach sie selbst sein können. Also man könnte fast sagen, die Jurovision ist einer der Safe Spaces, ein sicherer Ort für junge jüdische Menschen in Deutschland.
Und du hast uns ein paar Töne mitgebracht, die also auch aus diesem Feature stammen. Und da hört man, mit welcher Ernsthaftigkeit hier auch geprobt wird.
Gemeinsam stark zu, was ich sag, eine Nation united in hearts. Wir sind bereit für jede Zeit, stronger than ever. Unsere Herzen schlagen zum Beat, das Licht in uns scheint wie noch nie.
Wie lauter Gott, stronger als sie, stronger than ever.
Erzähl mir das.
Viele, doch unser Herz schlägt ein.
Wir fühlen uns nah, trotz ihrer Zeit.
Gemeinsam laut für unser Ziel. United in hearts, that's how we feel.
Nee, ich muss zugeben, ich hatte noch nie gehört von diesem Wettbewerb. Wie bist du überhaupt drauf gestoßen und warum hast du dir überlegt, dazu möchte ich mehr erzählen?
Mir ging es sehr ähnlich. Also ich habe einen kurzen Zeitungsartikel darüber gelesen und fand es total spannend und war gleichzeitig irritiert, weil ich verstanden habe, dass es eigentlich das Event in der jüdischen Gemeinschaft. Alle jungen jüdischen Personen in Deutschland kennen das und ich habe noch nie davon gehört. Und ich habe gemerkt, das hat so ein bisschen resoniert mit einer Beobachtung, die ich schon länger hatte, nämlich, dass wenn jüdisches Leben in Deutschland dargestellt wird, es häufig um Antisemitismus und den Holocaust geht. Und natürlich ist es ein ganz wichtiger Aspekt von jüdischem Leben, aber nicht der einzige. Und mich hat interessiert, wie leben junge jüdische Menschen in Deutschland, was für Erfahrungen machen sie, wie definieren sie ihre Identität?
Und du hast deine Protagonistinnen und Protagonisten vor allem gefunden in einem Berliner Jugendzentrum. Wen porträtierst du da genau?
Genau, ich war im Jugendzentrum Olam. Das ist eine der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland und habe dort eine Gruppe Madrichim kennengelernt. Madrichim sind sozusagen Betreuerinnen, wie in anderen Kontexten auch. Und im Zentrum der Erzählung oder des Features stehen Isabel, Tami und Karina, die alle drei selber schon mal an der Jurovision teilgenommen haben, auch schon mal gewonnen haben und jetzt als Betreuerin den neuen Jahrgang unterrichten, mit ihnen proben, aber auch abseits von der Jurovision für die jungen Menschen da sind und dort in dem Jugendzentrum oder Jutze, wie sie sagen, eine, wie ich finde, sehr familiäre und herzliche Atmosphäre schaffen, die mich einfach sehr beeindruckt und berührt hat.
Über ihre ersten Erfahrungen bei der Jurovision erzählt hier Isabel, die eben inzwischen als Betreuerin arbeitet.
2017 war meine erste Juro, wo ich mitgemacht habe und das, ach, ich habe mich auch verliebt. So, da waren 1000 Leute und alle waren einfach irgendwie jüdisch und ich weiß nicht, alle haben irgendwie so zusammen gesungen und zusammen gebetet und es war so eine Sprache, die man irgendwie gesprochen hat und es war so, dort war ich einfach so, ich und meine jüdischen Leute so, wie so eine Riesenfamilie einfach.
Nele, wie lange hast du jetzt eigentlich mit Recherchen verbracht und was waren vielleicht auch große Herausforderungen bei deiner Arbeit?
Genau, also ich war über mehrere Wochen mit dem Mikro bei den Proben dabei und auch bei der Eurovision selbst, das ganze Wochenende von morgens bis teilweise spät in die Nacht. Und daraus entstanden ist eine Riesenfülle an Material. Und die größte Herausforderung war tatsächlich, dort auszuwählen, aus welchen Aspekten kann man eine Geschichte stricken, weil eben so viel verhandelt wird. Also es geht um jüdische Identität. Die Frage zum Beispiel, viele im Jugendzentrum oder im Jutze haben Eltern, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Welche Rolle spielt das für ihre eigene Definition von jüdisch sein? Oder die Frage, wie werden Feiertage gelebt? Hat man zum Schabbat, nutzt man sein Handy? Wie eng legt man Regeln aus? All das kommt in dem Feature vor und ja, die Schwierigkeit war einfach, sich zu entscheiden.
Mhm. Was hattest du für einen Eindruck, wie der Zusammenhalt ist unter den Jugendlichen? Ich kenne das so ein bisschen auch aus der jüdischen Gemeinde, dass das ja auch nicht ganz ohne Spannungen verläuft, genau diese unterschiedlichen Herkünfte.
Tatsächlich war es das genaue Gegenteil. Also ich habe selten eine so eng gewobene Gemeinschaft erlebt und Isabel sagt es einmal sehr gut auf den Punkt, wie ich finde, weil wir so wenige sind, sind wir so eng miteinander verbunden. Und das spürt man einerseits auf der Eurovision, aber andererseits auch einfach im Alltag des Jugendzentrums.
Wir haben darüber gehört, wie du selbst überrascht warst, von dieser Eurovision das erste Mal zu hören und wie du dich dann auf die Suche gemacht hast. Lässt sich noch rekonstruieren, was dich möglicherweise während deiner Recherche am meisten überrascht hat?
Ich glaube, für mich war das wirklich der Moment, als ich auf der Eurovision ankam und diesen wahnsinnigen Polizeiapparat gesehen habe. Also man muss sich vorstellen, dass die jüdischen Jugendlichen in Gruppen vom Hotel zum Veranstaltungsort laufen und all das findet unter ständigem Polizeigeleit statt. Also es sah wirklich auch vor dem Hotel aus wie ein Staatsbesuch. Die Taschen werden durchsucht, man wird teilweise abgetastet. Und das hat mich sehr bewegt, zu sehen, wie diese jungen Menschen beschützt werden müssen, um ihre jüdische Identität auszuleben und wie alltäglich das für sie ist, weil sie das aus den Schulen und auch aus der Synagoge gar nicht anders kennen. Und demgegenüber dann während des Contests zu sehen, wie laut und wie selbstbewusst junge Menschen dort sein können und wie frei sie sein können, das hat mich sehr nachhaltig bewegt und hat dann auch zu dem Titel des Features geführt, nämlich 100 Dezibel Judentum.
Und dieses Feature, Juro-Feeling 100 Dezibel Judentum, das feiert Premiere hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur am Freitag, dem 16. Mai um 18.05 Uhr. Und ab heute finden Sie die Reportage bereits online, ganz einfach zu finden, auch in der Deutschlandfunk-App. Nele Dielenkamp ist die Autorin des Stücks. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
In Computerspielen, da geht es ja schon lange nicht mehr zwingend darum, die Welt zu retten. Manchmal, da kann man sich auch einfach nur ganz gemütlich sogenannten Cozy Games hingeben, also kuscheligen Feel-Good-Spielen. Outbound könnte vielleicht so ein Cozy Game sein, denn es geht erstmal darum, in einem Elektro-Campingbus durch die Gegend zu cruisen. Markus Richter, der ist für uns schon mal losgefahren und jetzt hier bei uns im Studio angelandet. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, wir erwarten jetzt einen schonungslosen Bericht dieser Reise. Gibt es also zunächst mal irgend so eine Motivation, überhaupt loszufahren oder gondelt man da wirklich einfach nur so durch die Gegend?
Man weiß nicht viel mehr als dies hier.
I drove until the gray of the city faded from my mirrors.
Jemand fährt los und lässt die Stadt hinter sich.
Oh yeah.
Now, the open road and this camper van are all I call home.
Der Mann oder Frau kann man sich aussuchen, die wollen halt auf der Straße leben.
Time to start my adventure.
Und das Abenteuer geht los. Also das ist alles, was man weiß. Man fährt durch die Gegend und dann wird schnell klar, Moment, es geht nicht nur ums Rumfahren. Der namenlose Charakter muss diese Welt erkunden. Das ist schon so ein bisschen herausfinden, was ist da draußen. Das Spiel ist unterteilt in Landschaften. Man kommt immer erst weiter, wenn man sein Fahrzeug aufgewertet hat. Und dazu muss man dann aussteigen, Ressourcen sammeln, Holz, Steine, Pflanzen, Müll, Elektroschrott, damit man das, Metallschrott, damit man den Bus ausbauen und schneller und geräumiger machen kann und auch seine Werkzeuge, mit denen man eben diese Ressourcen abbaut, verbessert. Es ist also auch ein sogenanntes Crafting-Game, also etwas, wo man eben Ressourcen sammeln und kombinieren muss. Und das ist aber trotzdem alles ganz entspannt. Es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keine Feinde. Die Ressourcen sind im Prinzip unendlich und selbst wenn man einen Berg runterfällt, stirbt man nicht, sondern wird ohnmächtig und wacht dann neben seinem schönen Bus wieder auf.
Ach, schön. Aber ja, was die einen entspannt nennen, das kann ja für andere auch schlicht langweilig sein, wenn man nicht viel zu tun hat, außer die Welt zu erkunden. Diese Welt, sieht die eigentlich besonders schön aus oder sind da noch irgendwelche Geschichten versteckt?
Zusammengefasst, würde ich sagen, es ist okay. Immerhin. Das Wetter ist abwechslungsreich, es gibt auch mal Gewitter. Die Landschaft ist dann in so 3D-Spielzeuggrafik, also die Bäume, Wiesen und Felder sind sehr grob strukturiert, so als wäre es eben sozusagen so eine Plastik-Spielzeuglandschaft. Als Erkundungsziel werden so verschiedene Orte auf einer Karte markiert und wenn man hinfährt, findet man zum Beispiel eine Windmühle oder eine Farm und das kann man dann erkunden und dann findet man wieder wichtige Ressourcen. Was ein bisschen komisch wirkt, die Welt ist bis auf ein paar Tiere komplett verlassen und menschenleer. Man sieht manchmal so Flugzeug am Himmel oder Schiff auf dem Meer. Man weiß aber nicht, ist man jetzt in so einer Postapokalypse oder machen die gerade einfach alle Urlaub? Und das sagt für so komische Momente, gerade bei den Häusern, die man findet. Ja, die Spielmechanik will, geh da rein und hol die Ressourcen raus, die du brauchst. Aber von der Spielwelt her fühlt es sich eher so wie Einbrechen an, weil man weiß ja nicht sozusagen, wo sind die jetzt gerade? Aber ansonsten, Geschichten gibt es keine. Ich habe das fast schon vermisst, weil solche Erkundungsspiele, also es ist ein eigenes Genre, Exploration Games, bieten es oft an, dass man da irgendwie so kleine Notizen findet oder Dinge, die so eine Geschichte erzählen, die man sich selber zusammenreimen muss. Das gibt es kaum und wenn dann nur, um auf die wirklich sehr simplen Rätsel hinzuweisen. Also um ehrlich zu sein, die Welt ist süß, aber eher so in diesem quietschi-niedlichen Sinn und auch ein bisschen leer.
Aber heißt das jetzt, dass man im Grunde den Bus lieber in der Garage stehen lässt und gar nicht erst losfährt?
Lass mich Folgendes sagen, ja. Meine Einschätzung zu diesem Spiel ist wie die Reise mit einem Bus über einen Berg. Es war eine Aufnahme. Entschuldigung. Also, die eine Perspektive auf das Spiel ist, am Anfang könnte man das Spiel ja so lesen, als wäre es ein Spiel über eine schöne Welt und Nachhaltigkeit. Es ist ja ein Elektrobus, den kann man später sogar mit Sonnenstrom und Windkraft laden. Klar. Es ist eine verlassene Welt und Nachhaltigkeit. Es könnte Solarpunk sein, also dieses optimistische Science-Fiction-Genre. Aber das fällt komplett auf die Nase, weil diese Rohstoffe, die man verbaut, die sind immer wieder magisch neu da. Also es gibt nichts, was nachhaltig sein muss, sondern man hat so ein unendliches. Genau, es gibt keine Ahnung. Also auf einer intellektuellen Ebene deine Nachhaltigkeitsmessage anzudichten, wäre falsch. Mhm. Das ist irgendwie so reine Kosmetik. Ob das jetzt irgendwie Müll ist, den man sammelt oder Erdöl fördert, es ist so ein bisschen egal von dem, was man macht. Das Fehlen der Geschichte macht tatsächlich ein bisschen eintönig. Aber es gibt eben auch noch eine andere Ebene. Es ist ein Spiel, das schön und niedlich aussieht, das nichts will, aber wo man eben entspannt durch die Gegner chippen kann. Es ist kein Stressspiel, es gibt keine Herausforderungen. Es ist so, aber auch im ganz Positiven eben einen Zeitvertreib, wenn man da durch die Landschaft gondelt. Ich würde sagen, es ist am ehesten sowas wie Malen nach Zahlen, aber es gibt nur 4 Farben und die auszumalenden Flächen sind alle mindestens handflächengroß. Es ist also keine Herausforderung. Es dauert alles unendlich lange, aber es kann auch sehr meditativ sein, wie eben mit einem Camperbus durch ein virtuelles Gebirge und Meer fahren. Also ist so ein Fall von, kann man schon machen, aber wenn man es ausgelassen hat, wird man es auch nicht vermissen.
Ja, und falls Ihnen das vollkommen ausreicht und Sie jetzt möglicherweise auch losfahren wollen, Outbound ist für PC und Xbox erschienen und beziehungsweise erscheint morgen auch für die PlayStation 5 und die Nintendo Switch. Das Ganze kostet um die 25 Euro. Und Markus Richter ist schon mal für uns Probe gefahren. Ich danke ganz, ganz herzlich.
Sehr gern.